Moin, Servus und Hallo zum Börse N Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gründer von Börse N. Zusammen mit Börsen-, Finanz- und Nachhaltigkeitsprofis möchten wir dir das Thema nachhaltige Geldanlage näher bringen und verständlicher machen. Heute im Börse N Podcast zu Gast sind die Wasserstoffexperten und Analysten Sven Jösting und Stefan Krick. Mit den beiden habe ich zu Beginn des Podcasts über den Short Squeeze der GameStop-Aktie, über den US-Broker Robinhood sowie über die Lage der beliebtesten Wasserstoffaktien gesprochen. Das eigentliche Thema dieser Folge ist aber der US-amerikanische Hersteller von Brennstoffzellen Plug Power. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Brennstoffzellen für Anwendung in der Elektromobilität, den Betrieb von Flurfördergeräten und den stationären Einsatz in Notstromanlagen. Ich sage herzlich willkommen, Sven und Stefan.
Willkommen, grüß dich. Hallo Markus.
Grüß euch.
Ja, hallo und guten Tag.
Hallo. Ja, ich denke, unsere Hörer und Hörerinnen würden es begrüßen, wenn ihr einfach mal euch noch mal kurz persönlich vorstellt.
Stefan.
Am besten, ja, Stefan, fang gerne an.
Okay. Ja, also ich bin der Stefan Krick. Ich bin selbstständiger Berater, war 4 Jahre in der Forschung und Entwicklung an der Universität tätig, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und ja, zurzeit betreibe ich eins der erfolgreichsten Wikifolios, was es gibt, mit dem Hauptschwerpunkt Wasserstoff- und Brennstoffzellen.
Mhm. Okay, dann Sven, bitte.
Ja, also bei mir, Sven Jösting, bin im Themenbereich Wasserstoff, Brennstoffzelle unterwegs, beruflich, durch das Zusammenbringen von verschiedenen Kontakten, war über 30 Jahre im Börsenumfeld tätig und habe mich da spezialisiert auf Unternehmen aus diesem Bereich, also Wasserstoffunternehmen und Aktien, und habe auch ein Wikifolio BZ Vision, also wo eben ich das abbilden kann, was ich glaube, was am meisten Performance haben wird, also ausgedrückt in den Titeln, die in dem Portfolio drin sind.
Okay. Ja, Sven sollte den meisten Börse-N-Hörern bekannt sein. Auch Stefan hatten wir schon eine Folge gemacht, wo sich Stefan mal vorgestellt hat und auch seine Strategie bei Wikifolio präsentiert hat. Heute wird es darum gehen, dass wir eine Wasserstoffaktie, die in aller Munde ist, nämlich Plug Power, mal genauer analysieren. Bevor wir das machen, wollen wir aber noch mal so ein bisschen auf die aktuelle Börsenlage eingehen und das, was in den letzten Tagen und Wochen passiert ist. War ja wirklich Wahnsinn, was da in Amerika abging. Das Phänomen Robin Hood, das hatte ich auch schon mal mit Sven hier im Podcast. Da hatte Sven auch schon mal erklärt, was ist eigentlich Robin Hood und was ist die Idee dahinter. Aber das können wir vielleicht gerne noch mal kurz aufgreifen, weil ich denke, Robin Hood ist letztendlich so eine Art Demokratisierung im Börsenbereich, die da gerade stattfindet. Letztendlich das Thema Nachhaltigkeit spielt da vielleicht auch irgendwo eine Rolle. Man kann es vielleicht irgendwie soziale Nachhaltigkeit nennen. Von daher würde ich ganz gerne eben auf dieses aktuelle Thema Robin Hood in Verbindung mit GameStop, also mit der Aktie von GameStop eingehen und dass ihr uns vielleicht mal kurz erklärt, was ist in den letzten Tagen da eben passiert. Und dann würde ich ganz gerne auch noch auf ein, zwei Fachbegriffe eingehen, dass er die vielleicht auch noch mal erklärt. Also holt doch gerne mal kurz aus, was ist da passiert?
Stefan, willst du vorgehen?
Ja, also der Begriff, der wahrscheinlich jetzt am meisten da in dem Zusammenhang vorgekommen ist, ist Short Squeeze. Okay. Das ist halt passiert durch die ganzen Leerverkäufer. Es wurden im Prinzip auf GameStop, es waren irgendwann mal, sag ich mal, theoretisch mehr wie 100% Aktien im Umlauf, weil die ganzen Leerverkäufer sich mit Aktien eingedeckt hatten, die sie eigentlich gar nicht besaßen. Und dadurch, dass der Kurs von GameStop hochgestiegen ist, mussten die Leerverkäufer quasi immer mehr Aktien zukaufen und was den Kurs dann immer weiter in die astronomische Höhen getrieben hat, was wir jetzt halt gesehen haben. Genau, das war so meine Kurzerklärung dazu.
Ja, Robin Hood Trading, das ist stellvertretend für verschiedene andere ähnliche Systeme. Das heißt, das ist eine Art schwarmtechnisches System, ein Neo-Broker, sagt man dazu. Viele Kleinanleger, die sich da versammeln und gemeinschaftlich wie eine Herde quasi loslaufen und eine Aktie, die empfohlen wird, kaufen. Und Robin Hood, und da gab es auch rechtliche Bedenken, es gab auch Strafgebühren. Das heißt, diese Plattform nimmt diese Menge an Kleinanlegern, und Menge heißt wirklich 500.000 oder 1 Million Menschen, Anleger, die da jetzt 5 Aktien, 10, 100.000, whatever kaufen. Und alle diese Aktien werden quasi gebündelt, und Robin Hood gibt quasi dem Makler der Umsetzung diese Informationen in Millisekunden voraus, der sich dann eindecken kann. Also diese Systeme, diese Neobroker werben damit, dass sie kostenlos Wertpapieraufträge durchführen. Das stimmt natürlich nur bedingt, verdienen will jeder. Das heißt, hier wird an Differenzen natürlich verdient. Mhm. Und was ein Short-Seller angeht, das heißt also Leerverkäufer, wie du es eben gesagt hast, Stefan, die Aktien verkaufen, weil sie glauben, die Aktie müsste tiefer sein oder das Unternehmen müsste vielleicht sogar pleite sein, verkaufen die Aktie im Markt in der Hoffnung, dass sie billiger die wieder zurückkaufen können. Und jetzt kommt natürlich dieses schwarmtechnische Robin Hood-Denken da, wo eben diese ganz massiven Käufe dazu führen, dass die Aktien steigen. Und das führt natürlich für Leerverkäufer dazu, dass sie Verluste machen, je mehr die Aktien steigen. Und das kann bis dahin gehen, dass die Leerverkäufer gar keine Aktien mehr bekommen, die sie eindecken können. Und wenn, dann nur zu einem utopischen Preis. Das haben wir ja bei GameStop gesehen, wo eine Aktie von 3, 4, 5 Dollar auf 500 geht. Mhm. Wir hatten es in Deutschland damals auch mit dem Beispiel der VW-Vorzüge, wo die Übernahme durch Porsche kam und dann gab es Spekulationen gegen VW und die ging natürlich nach hinten los. Mhm. Also es ist eine Art Mischung aus Daytrading, Hochfrequenzhandel, schwarmtechnischem Handel, also wo eben ganz viele sich zusammenfügen über eine Plattform und dann den Shortsellern richtig Druck machen können und Shortsellern ausgedrückt eben in Hedgefonds, die also bestimmte Firmen im Visier haben und die auf einmal natürlich auf dem falschen Fuß erwischt werden.
Mhm. Vielleicht noch zwei Anmerkungen dazu. Das erste ist, dass halt, ich meine, sowas ist ja noch nie passiert und es läutet quasi auch so ein bisschen eine Zeitenwende ein, weil durch das Internet und die Digitalisierung stehen halt immer mehr Informationen bereit. Also man kann sich genau ansehen, wie viel Prozent ist eine Aktie, also wie viel Prozent der ausgegebenen Aktien sind Short-Positionen. Ja. Die Leute können sich in Massen absprechen und sagen wir so niedrig kapitalisierte Aktien wie GameStop, die ja sagen wir kurz vor der Insolvenz auch steht, wo dann eine Aktie nicht kaum mehr was kostet. Und da kommen halt viele Sachen zusammen. Also die neuen Medien, man kann sich besser absprechen. Man hat alle Informationen zur Hand. Und wenn dann alle das gleichzeitig machen, was halt einer sagt, dann kann man so eine niedrig kapitalisierte Aktie, wie wir es gesehen haben, halt auch schön hochtreiben. Ja.
Wobei natürlich ein Gefahrenmoment da ist. Deswegen hat Frau Yellen, also die jetzige amerikanische Notenbankpräsidentin, auch Initiativen geplant oder sind Gespräche gewesen oder laufen. Das heißt, da kommen natürlich jetzt die professionellen Portfolio-Manager, die short gehen, diese großen Hedgefonds, natürlich massiv unter Druck. Man erwischt sie ja auf der völlig falschen Schiene. Aber es ist natürlich ein Gefahrmoment da. Das heißt, wenn ein Unternehmen eine Bewertung bekommt, die sogar in den Multimilliardenbereich reingeht, die Hedgefonds quasi ohne Eigenkapital dastehen, wenn man die Verluste realisieren würde, und last but not least, eventuell dann eine Bank, die dem Hedgefonds Gelder geliehen hat, weil Hedge heißt ja Hebel, das heißt mit wenig Eigenkapital größere Mengen bewegen. Das können Aktien sein, das können Terminkontrakte sein, whatever. Aber dass auf einmal dann letztendlich am Ende des Tages sogar eine Bank haftet für ein Hedgefonds, der auf einmal nicht nur pleite ist, sondern auf einmal riesige Verbindlichkeiten hat. Mhm. Also das sind ganz gefährliche Dinge, die auch ein System erschüttern können. Also da muss man einerseits Kleinanleger, die Möglichkeit haben, den Großen es zu zeigen, aber es ist eben die Gefahr da, dass das dann auch schon Richtung, ja, ich weiß nicht, Betrug, aber schon in kriminelle Richtung auch geht. Ja, also da kommt ganz vieles zusammen und es ist natürlich Neuland. Keiner weiß, wie es da weitergeht, aber es ist eine ganz gefährliche Geschichte, die da auch stattfindet. Mhm.
Das, was da passiert ist und das, was letztendlich ja schon eine Art Phänomen ist, ist natürlich auch relativ schnell dann über den Teich geschwappt. Auch hier in Europa und in Deutschland haben die Leute irgendwie Sympathie für das Ganze bekommen. Die Amis haben uns die Euro-Bros genannt und haben sich gefreut, wenn wir da im Prinzip auch noch mit eingestiegen sind. Wie seht ihr das? Ist das insgesamt eine gute Entwicklung, dass jetzt auch der Kleinanleger auf einmal gegen die großen Hedgefonds da im Prinzip ein Game laufen lassen kann? Oder ist es am Ende des Tages irgendwie doch einfach nur eine Sache, die mal passiert ist, aber woraus kein Trend entsteht?
Würde ich ganz kurz zwei Sätze zu sagen. Es kann auch sein, dass viele Kleinanleger in dieser Euphorie erstmal wahnsinnige Buchgewinne haben, die sie dann irgendwann natürlich auch schwarmtechnisch zu realisieren versuchen. Und es kann auch mal nach hinten losgehen, ne? dass auf einmal eine Firma dann eine Aktie einbricht und voll gekaufte Werte auf einmal nicht mehr diesen Wert haben und damit auch riesige Verlustpotenziale bei Kleinanlegern auch da sind. Also nicht nur bei den Hedgefonds, auf der anderen Seite auch.
Ja, also es treffen gerade auch, sag ich mal, sehr viele Bedingungen zusammen. Nach der Corona-Krise wird halt so viel Geld in den Markt gepumpt und natürlich gibt's, ich sag mal, viele arme Schweine zu der Zeit jetzt, aber es gibt auch viele, die haben Geld einfach rumliegen und die wissen nicht, was sie damit machen sollen. Und dann sagt sich halt auch der, ich sag mal, Kleinanleger, der jetzt 5.000 Euro oder sowas nicht gerade braucht, der sagt sich halt, ja gut, dann zocke ich halt mal damit. Also ob ich damit jetzt in die Spielhalle gehe und die so verzocke oder das so mache, weil es sind halt auch viele Akteure, was ich auch merke, in den Markt gekommen, die überhaupt keine Ahnung haben. Die haben noch nie von Kurs-Buchwert-Verhältnis oder Kurs-Gewinn-Verhältnis oder sowas gehört. Keinerlei Kenntnis über Kennzahlen und es wird einfach alles gekauft, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und so einen Tipp dann zu kriegen und das einfach mal zu probieren, ja, warum nicht? Aber ich halte es natürlich auch für sehr gefährlich, wenn das jetzt noch öfters passiert. Dann, ich meine, jetzt hat es einmal gut geklappt bei den meisten, hoffe ich zumindest. Aber es kann natürlich auch mal schwer nach hinten losgehen bei den Kleinanlegern, dass dann auf einmal das ganze Geld weg ist. Ja.
Wir haben in Ergänzung zu unserem Hauptthema Wasserstoff, Brennstoffzelle, ist es auch jetzt im Augenblick so, dass Titel, die pauschal mit Wasserstoff in Verbindung gebracht werden, obwohl sie bauen Anlagen, also Wasserstoff selber produzieren die meisten ja gar nicht und handeln damit, sondern sie sind im Themenbereich drin, wo Wasserstoff über die Brennstoffzelle umgewandelt wird, in Energie, also in Autos, in LKWs, in Gabelstaplern, whatever. Aber auch hier ist eine große Gefahr da, und das hat der Öko-Invest, Herr Demel, gerade beschrieben, wo Firmen umbenannt werden, um irgendwo den Begriff Wasserstoff im Firmentitel mit zu haben und Anleger ganz pauschal nur wegen dieser Branche dort Aktien kaufen, die eigentlich gar keinen Wert haben oder auf jeden Fall mit dem Themenkomplex so, wie es dargestellt wird, nichts zu tun haben. Das erinnert ein bisschen an die Dotcom-Blase. Also da wird es jetzt gefährlich, dass man wirklich ganz genau achten muss, welche Wasserstoff oder beziehungsweise Aktien im Bereich Brennstoffzelle, Wasserstoff wirklich fundiert sind und welche vielleicht irgendwann mal sich als Luftnummer rausstellen. Also da bin ich sehr hart in der Bewertung, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen.
Okay, also jetzt
kann ich noch ganz kurz was sagen?
Ja, dazu? Klar, gerne.
Genau, um da einzuhacken, was du sagst, Sven, ist völlig richtig und was sich in dem Zusammenhang halt auch noch beobachten lässt, ist, dass, sag ich mal, in den letzten 12 Monaten auch immer mehr Akteure an die Börse kommen mit neuen Börsengängen, ja, im Bereich Wasserstoff. Und wie du schon gesagt hast, man muss da aufpassen, dass man nicht alles kauft, was irgendwie einen Namen Hydro oder Wasserstoff oder was auch immer im Namen hat, sondern sich alles mal genau anzuschauen. Ja, weil die Börsengänge haben auch deutlich zugenommen, was auch wieder ein erstes Anzeichen dafür sein kann, dass der Markt sich in diese Richtung Blase bewegen könnte.
Ja, und es kommt hinzu, dass die großen Fonds nur mehr in Nachhaltigkeit, also auch in diesen Themenkomplex natürlich investieren. Es ist ja eine ganz interessante Situation sogar eingetreten, dass Firmen wie Ballard Power, wie Plug, wie vielen anderen sogenannte Board Deals angedient werden. Das heißt also, da kommen Investmentbanken, sagen, brauchst du Geld, hier hast du es. Also gib Aktien aus und wir finanzieren deinen Laden. Also das, was ich übrigens annehme, was bei Nikola Modos auch bald stattfinden könnte. Aber da sieht man eben, dass sehr viel Geld in diese Richtung geht. Also dass die Firmen also sehr schnell ihren Kapitalbedarf, den sie ja auch haben, weil es sind neue Märkte, da muss viel investiert werden. Aber sie kriegen den halt eben auch sehr schnell. Das zeigt das. Dieses allgemeine Momentum für diese Branche natürlich.
Okay, wir sind im Prinzip schon komplett drin im Wasserstoffaktien-Podcast. Ich wollte nur noch abschließend einmal kurz auf die letztendlich ja auf die Chance nochmal eingehen. Robin Hood, der Name ist ja irgendwo Programm. Seht ihr das so, dass im Prinzip jetzt auch der kleine Anleger, die kleine Anlegerin irgendwann perspektivisch mal die Chance bekommt, eben sich da auch ja, im Prinzip ein Stück vom leckeren Filet abzuschneiden? Oder ist es so, dass dann Börse und Aktien irgendwie doch immer nur für Leute ist, die ja im Prinzip Risikokapital haben und die Möglichkeiten haben, in Aktien anzulegen?
Also was Stefan da schon sagte, das ist Zocken. Und ich muss gestehen, Stefan und ich, wir sind Value-Investoren, das heißt, oder managen Portfolios mit Hintergründen, mit Analyse in unterschiedlicher Form, Fundamentalanalyse, denke ich auch, Chartanalyse, whatever. Aber Zocken ist nicht gut. Das ist sogar ein Zeichen, dass die Börse im Augenblick eine Übertreibungsphase ist, wenn also solche Dinge sich so auswirken. Also da bin ich jetzt doch sehr, sehr kritisch.
Ja, also da stimme ich dem Sven voll und ganz zu. Ich hätte mir natürlich auch auch gewünscht. Ich hätte einfach mal 10.000 Euro in die GameStop-Aktie gesetzt und dann irgendwie bei 200 Euro verkauft. Ja, aber das ist, das geht komplett an dem vorbei, was ich mache. Und ich persönlich sage dann halt, okay, man muss auch nicht alles mitmachen und ich konzentriere mich lieber auf das, was ich kann und wo ich Wissen zu habe. Und da gehört dieses Casino-Gezocke, sag ich mal, für mich dann nicht dazu.
Vielleicht ein konkretes Beispiel mit Fuel Cell Energy, Brennstoffzellenkraftwerke. Die Firma verfolge ich jetzt bummelige 4 Jahre, war auch kurz vorm Konkurs letztes Jahr. Dann wurden sie rekapitalisiert, also ganz neu aufgestellt. Und die Aktie ist dann nach einem Reverse Split, 1:15, ist sie dann von, sagen wir, 30, 40 Cent auf jetzt 23, 24 Dollar gegangen, mit über 6 Milliarden Bewertung. Das würde ich auch gewissermaßen auch diesen Robin Hood-Szenarien unterordnen, weil diese Firma macht viel weniger Umsatz als eine Bloom Energy, aber ist bewertungstechnisch auf demselben Level, wo man die beiden Firmen branchenmäßig vergleichen kann. Aber da ist schon eine wahnsinnige Übertreibung von einer Bewertung von, sagen wir, 50 bis zu 100 Millionen auf einmal auf 6 Milliarden plus innerhalb von 3 Monaten. Das ist nicht gesund. Also unabhängig von der langfristigen Tendenz im ganzen Markt. Aber da muss man sehr vorsichtig sein. Und wenn man dann einen dollen Gewinn hat, auch mal mitnehmen. Man muss ja nicht alles verkaufen, aber einfach mal zufrieden sein.
Okay, dann haben wir das Thema auch mal angesprochen. Gehen wir jetzt am besten direkt rein ins Thema Wasserstoffaktien und lasst uns vielleicht zu Beginn mal einen kurzen Rundumflug machen, wie es den Wasserstoffaktien im neuen, ja noch jungen Jahr 2021 bis jetzt ergangen ist. Wir haben ja im Prinzip immer im Programm Ballard Power. Plug Power ist heute bei uns in der Analyse, aber auch eine Nel Asa oder eine PowerCell Sweden oder eine Linde, Nikola, alles Aktien, Wasserstoffaktien, die hochspannend sind. Vielleicht mögt ihr mal kurz sagen, wie hat sich das Jahr 2021 für Wasserstoffaktien bisher ausgewirkt?
Der Start in 2021 war natürlich für Wasserstoffaktien sehr fulminant. Ich sag mal, auch dadurch getrieben, dass zu Beginn des Jahres wirklich die Aktie von Plug Power sehr stark Gas gegeben hat und gute Meldungen kamen, wo wir ja gleich auch nochmal drauf eingehen, aber die hat so viele Aktien auch so ein bisschen mitgerissen und ich sag mal, durch oder in der jetzigen Zeit mit Null Zinsen und dem ganzen Geld, was durch die Fördermaßnahmen in den Markt drängt, will halt, sag ich mal, auch jeder diese grünen Aktien haben. Also nicht nur Wasserstoff ist ja gut gelaufen, sondern auch allgemein grüne Aktien, also zum Beispiel aus den USA eine Enphase Energy oder SolarEdge, die auf dem Solarmarkt tätig sind. Also es gilt nicht nur pauschal für Wasserstoff, wobei die natürlich besonders gut gelaufen sind.
Mhm. Natürlich, was du da sagst, Stefan, dass gerade jetzt in Amerika mit einem 2-Milliarden-Programm, 2.000 Milliarden, da investiert werden soll in diesen ganzen Themenkomplex, das hat natürlich Auswirkungen. Letzte Woche war der Vorstandschef von Linde Energy, der eine ganz interessante Vortrag gehalten hat, eine Zoom-Konferenz. Er sagte, 2021 ist das Jahr, wo es eigentlich richtig losgeht im Wasserstoffbereich. Also das wirkt sich aus erstmal auf die ganze Branche und später muss man eben sehen, welche Werte können liefern und welche haben das Nachsehen. Bewertungstechnisch, wenn man jetzt eine ITM nimmt, eine LASA, eine PowerCell und so weiter, das sind ja Firmen, alle, sagen wir mal, 1, 2, 5, lass es 30, 40 Millionen Umsatz sein. Das ist ja relativ zu mehreren Milliarden Bewertungen doch extrem. Und die Frage, die Werte, über die wir sprechen, wo stehen die heute, wo können die hinkommen? Also wenn ich jetzt eben auch einen Ballard nehme, die machen jetzt 100, 120 Millionen Umsatz, wahrscheinlich aber auch im nächsten Jahr 50% Wachstum pro Jahr, dann ist die Bewertung auch sehr hoch, wird sich aber meines Erachtens durch Inhalte füllen. Das ist ähnlich, wie du es wahrscheinlich auch bei Plug siehst. Aber es gibt eben andere Firmen, die eigentlich jetzt bewertungstechnisch also den Realitäten dramatisch vorausgelaufen sind. Und es geht ja auch darum, wo verdienen diese Firmen letztendlich langfristig Geld? Also in Technologie, im Bau von Tankstellen, von Elektrolyseuren oder gehen sie selbst in die Wasserstoffproduktion rein und werden zu einem Energiehändler? Das sind ganz viele Dinge, die da mit reinfließen. Aber was du eben sagtest, Stefan, ganz klar, erstmal ist es ein allgemeiner Trend da, weil Wasserstoff kommt jetzt richtig. Und dann gibt es natürlich die Differenzierung in den verschiedenen Bereichen und in den einzelnen Unternehmen natürlich. Ballard hat ja gerade auch 50% zugelegt von Dezember auf jetzt, also von 24 Dollar auf jetzt 38, also Plug noch viel mehr. Bloom Energy kommt, also der Monat Januar war super, Ich denke, jetzt geht es weiter, aber natürlich nicht in dieser Dynamik und in dieser Schnelligkeit. Es wird auch mal Pullbacks geben, die von der allgemeinen Börsenentwicklung natürlich abhängen. Aber eben, da wird sich eben vieles trennen. Ich habe im H2-Magazin jetzt gerade geschrieben, dass das eine Gruppenrotation wahrscheinlich ist, dass vielleicht der eine oder andere bei Fuelcell nach einer Verelffachung oder einer Verzwanzigfachung rausgeht und sagt, ich kaufe jetzt eher eine Plug oder eine Blum oder eine andere, dass man einfach sagt, wo sind die Chancen am größten? Oder wo ist es sinnvoll, auch mal wirklich zufrieden zu sein und Kasse zu machen. Das, diese Rotation, ich glaube, die wird stärker kommen, eine Differenzierung innerhalb der ganzen Branche.
Ich glaube, das, was Stefan eben angesprochen hatte, dass du, wo du sagtest, dass eben auch andere grüne Aktien auch im letzten Jahr sich gut entwickelt haben. Das ist ja insgesamt der schon viel besprochene, im Prinzip grüne Aktientrend, den wir ohnehin haben. Ne? Ja, klar. Und die Wasserstoffaktien, ganz klar, die profitieren natürlich auch von dem Nachhaltigkeitstrend, den es ja irgendwo auch global weit gibt.
Genau. Das ist auch ein neuer Megatrend. Es geht ja richtig los jetzt erst. Ja. Weil die Skalierungseffekte, nehmen wir das Thema Wasserstoff in der Produktion, wenn wir von grünem sprechen, der als ideale Zielfunktion da ist, aber es gibt den gelben Wasserstoff über Biogas, es gibt den blauen als Übergangsszenario. Es gibt ja ganz viele weißen Wasserstoff oder auch nach Herstellungsart des Stroms über Kernenergie oder über Kohle. Also da ist ein Megatrend und das fängt gerade erst an. Also das ist schon heftig, was da losgehen wird.
Ja, also Sven hat ja schon Ballard und Plug Power erwähnt, Fuel Cell Energy, Bloom Energy hat sich dann, konzentriert sich auch eher ein bisschen auf den amerikanischen Markt. Was ich noch ganz interessant fand, was im Januar halt passiert ist, die britischen Wasserstoffzellen oder also Brennstoffzellen oder Wasserstoffhersteller, wie zum Beispiel Ceres Power oder ITM Power, die hatten jetzt kürzlich einen kleinen Knick erlitten, weil es kam ja wieder diese Nachricht von dem Mutationsvirus in Großbritannien. Das Interessante ist, dass halt Ceres Power und ITM Power sich sehr schnell wieder erholt haben, also jetzt quasi wieder quasi vor oder über diesem Niveau sind, bevor es runterging. Also was ich beobachte, ist, dass sich Wasserstoff sehr, also trotz der hohen Bewertungen, die wirklich sehr hoch sind, also ein Plug Power hat aktuell ein Enterprise Value to Sales von 100. Ballard Power ist da auch jetzt mittlerweile bei 80 bis 90. Fuel Cell Energy auch 100. Also trotz dieser hohen Bewertungen wollen die Leute investieren und jede kleine Kursschwäche wird aktuell auch aufgekauft, selbst auf diesem hohen Niveau. Mhm. Das ist das, was ich aktuell beobachte.
Mhm. Okay. Vielleicht zum Abschluss noch, es gibt mittlerweile ja auch Wasserstoffindizes. Habt ihr hierzu Informationen, welche Wasserstoffindizes es mittlerweile gibt?
Also ich bin da jetzt nicht so hundertprozentig gut informiert. Ich weiß, dass der Aktionär da gerne seine E-Mobilitäts-Wasserstoffindex und auf Europa anbietet und da dann schön Hebelzertifikate draufsetzt. Jetzt ist ja auch der erste ETF, nee, nicht ETF, sondern Fonds, auf Wasserstoff rausgekommen. Mir fällt gerade nicht der Name dazu ein. Da gibt es aber auf jeden Fall jetzt einen. Also natürlich wollen auch alle daran mitverdienen. Nur ich sag mal, Sven und ich, wir beschäftigen uns ja mit unseren Wikifolios. Man muss natürlich auch schauen, links und rechts, was gibt es so, aber wie der Sven ja auch schon sagte, wir sind eher Leute, die sich das Unternehmen fundamental anschauen und dann über mehrere Monate da investiert bleiben und nicht dieses Hoch-Runter-Trading mitmachen.
Mhm. Ja. Es geht etwas schnell hoch, also bei Nikola hatte ich jetzt eine Position, die ist dann von 16 auf 29 innerhalb von 2 Tagen, das war too much. Jetzt wieder runtergekommen, 50% Reaktion, jetzt geht es meines Erachtens weiter. Also, weil auch wieder spannend ist, die haben ja über 55 Millionen oder fast 55 Millionen Aktien leerverkauft. Vom Free Float ist das ein Drittel. Wenn man den Free Float definiert, dass die Hälfte in der Hand der Gründungsaktionäre ist, die können zwar auch ihre Aktien verkaufen, die sind verhandelbar, aber letztendlich der richtige, der gefühlte Free Float, dadurch ist das eine riesen Short-Position. Und wenn so eine Firma ein Geschäftsmodell entwickelt, im Wasserstoffbereich, also eigene Tankstellennetze aufbauen und so weiter, wie es ja Tesla gemacht hat mit Supercharger-Stationen. Also das ist dann schon spannend, was da dann passieren kann. Mhm. Aber es ist eben mittel- bis langfristig und kein Schnellschuss.
Okay. Ja gut, dann lasst uns mal am besten wirklich jetzt zu unserer Analyse kommen, und zwar zu Plug Power, dem US-amerikanischen Hersteller von Brennstoffzellen. Ich weiß nicht, wer von euch beiden, wahrscheinlich ist es Stefan, wer am meisten jetzt im Thema drin ist, was auch das Unternehmen anbelangt, und kann uns mal so ein paar Hintergrundinfos einfach mal zu dem Unternehmen Plug Power geben.
Ja, also Plug Power ist dadurch bekannt geworden, dass es halt seine Flurförderfahrzeuge an große Kaufhäuser, also wie zum Beispiel Amazon und Walmart, ausliefert, also die Flurförderfahrzeuge dann mit Brennstoffzellen ausgestattet. Dadurch ist halt Plug Power bekannt geworden, und Plug Power ist ganz interessant, die sind sich sehr am Wandeln von diesem reinen Anbieter nur von diesen Flurförderfahrzeugen mit den Tankstellen zu einem Komplettanbieter der gesamten Wertschöpfungskette. Dadurch also man möchte halt den gesamten Markt abdecken. Es wurde zum Beispiel letztes Jahr zwei Firmen aus dem Bereich Wasserstoff dann übernommen. Das waren China ELX und United Hydrogen. Das heißt, man erweitert seine Produktpalette um die Erzeugung und Verteilung von Wasserstoff. Und Plug Power ist da sehr aggressiv. Also die haben im letzten Jahr schon zwei Kapitalerhöhungen gemacht, haben dann vor ein, zwei Wochen wieder den guten Kursverlauf genutzt und noch eine Kapitalerhöhung angekündigt, wo sie wirklich wieder auf dem aktuellen Niveau wirklich sehr viel Geld einnehmen. Ja. Also sind geldtechnisch jetzt auch sehr gut aufgestellt. Früher war die da, oder sag ich mal, vor einem Jahr, da hat mir die Verschuldung nicht so gefallen, aber durch dieses ganze Cash, was jetzt durch die Kapitalerhöhung reinkommt, ist die Verschuldung auch nicht mehr so ein großes Problem. Und ich sag mal, Plug Power hat auch unglaublich viele Kooperationen jetzt gemeldet. Also SK Group kauft sich ein bei Plug Power für 1,5 Milliarden Euro, damit man, SK Group ist ein koreanisches Unternehmen, damit man nach Asien schön expandieren kann. Wobei halt dazu zu sagen ist, Plug Power macht nahezu 100% seines Umsatzes im Moment noch in den USA. Drängen aber sehr stark nach Asien, so wie es jetzt zum Beispiel Ballard Power auch sehr stark macht. Also die machen ja den größten Umsatz in Asien. Und Asien ist eigentlich der größte Markt, den es gibt. Also der ist am Wachsen. Da muss Plug Power auch hin. Das machen sie ganz gut durch diese Kooperation jetzt. Haben zuletzt auch noch einen Joint Venture mit Renault gemeldet, um halt auf den europäischen Markt auch zu kommen. Also Plug Power investiert sehr viel. Die ganzen Kapitalerhöhungen verbessern natürlich die alten Aktionäre. Im Moment stört es mal noch keinen. Hat natürlich auch seine negativen Seiten, wo wir, denke ich, gleich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen werden.
Ja, ich möchte ein paar Sachen ergänzen. Also die Firma verfolge ich schon auch ein paar Jahre jetzt. Also sie bauen Gabelstapler um, Batterie raus, Brennstoffzellensystem rein, haben eigene Wasserstofftankstellen entwickelt. 70% der Umsätze für heute sind noch Amazon und Walmart. Wobei das Umrüsten, also haben sie die Stacks von Ballard gekauft, jetzt machen sie das selber, haben eine eigene Firma übernommen. Und was du auch sagst, Stefan, sie wollen selbst in die eigene Produktion von Wasserstoff rein, weil da wird langfristig Geld mitverdient. Elektrolyse, beziehungsweise über diese Firma United Hydrogen. Jetzt kommen wir ein paar Dinge. Einerseits ist es, glaube ich, 4,5 Milliarden Dollar, die sie eingenommen haben. 1,5 Milliarden Dollar von SK Group, vorher eben drei Kapitalerhöhungen. 35 Milliarden Bewertung, wenn man berücksichtigt, dass Plug sich Aufträge von Amazon Walmart gekauft hat. Das heißt, sie haben den beiden genannten Optionsrechte gegeben, Aktien zu kaufen. Also die fangen an bei 1,19 Dollar Ausübungspreis bei Amazon. Ich glaube, 52 oder 54 Millionen Warrants sind bereits wasted worden, also hat Amazon nun mit unterschiedlichen Preisen, ich glaube bis zu 13 oder 80. Bei Walmart noch nicht ganz so viele, aber beide Firmen haben gesagt, wenn ich das richtig gelesen habe, also du kriegst 600 Millionen Dollar Auftrag für Umrüstung von Gabelstapler und der Infrastruktur. Und in 50 Millionen Umsatzschritten bekommen die Firmen eben Optionsrechte. Also Amazon hat sie wohl schon alle. Wenn man das jetzt zusammenrechnet, was kommen kann mit den Optionsrechten und was schon ausgegeben ist, dann haben Walmart und Amazon zusammen, würde ich mal sagen, bummelige 5, 6, 7 Milliarden Dollar Buchgewinn dafür, dass sie ein paar Aufträge gegeben haben. Das sehe ich sehr kritisch. Das Zweite ist, ich bin voll bei dir, Stefan, dass sie den Markt vergrößern. Sie wollen auf Fahrzeuge, kleinere Transporter zusammen mit Renault, jetzt in Europa und sie wollen in diesem Bereich, also gerade Wasserstoffproduktion hinein. Aber der Vorstand hat jetzt richtig massiv Kasse gemacht. Also der Vorstandsvorsitzende hat sich jetzt über 30 Millionen Dollar aufs Konto gepackt. Der Finanzvorstand vor ein paar Wochen. Die Firma hatte mal 700 Millionen Bewertung vor einem Jahr. Jetzt 35 Milliarden inklusive der Optionsscheine und da wird Kasse gemacht. Das heißt, das sehe ich durchaus recht kritisch. Jetzt haben sie natürlich eine Manövriermasse. Sie können natürlich mit diesen Beträgen auf Shoppingtour gehen und also quasi das Unternehmen inhaltlich natürlich aufstellen. Also sie können da jetzt was dazu bringen. Aber wie gesagt, zwei Großkunden, Gabelstapler, und da kommt jetzt mein Argument noch als Abschluss aber auch, dass Ballard Weltmarktführer ist für bestimmte Specs, also für LKWs, Busse etc., aber eben auch Weichai, größter Aktionär ist, und denen gehört 46% von Kion, also dem zweitgrößten Gabelstaplerhersteller der Welt. Kion hat eine Tochterfirma gegründet, Kion Hydrogen. Und ich kann mir mal vorstellen, dass irgendwann vielleicht Ballard als Weichai-Partner Kion Gabelstapler von vornherein mit einem Wasserstoff-Brennstoffzellensystem ausstattet. Also nicht Umbau, sondern technologisch ganz neu. Also das sind Dinge, wo ich also mit 35 Milliarden Bewertung bei Plug jetzt ein bisschen vorsichtig wäre und würde mir andere Firmen angucken, wie zum Beispiel auch Blum, die auch mit SK Group in Südkorea zusammenarbeiten und jedes Jahr 500 Milliarden Aufträge bekommen, von denen für Brennstoffzellenkraftwerke. Also es sind ganz viele Dinge, wo man die Firmen vergleichen muss mit ihren Technologien, mit ihren Geschäftsmodellen und dann eben sagt, Mensch, der eine ist jetzt ein bisschen sehr vorgelaufen und die Vorstände machen Kasse. Insiderverkäufe ist für mich ein wichtiges Kriterium, also achte ich sehr drauf. In der Lase gab es auch eine Menge von diesen Verkäufen. Also wenn die Top-Leute sagen, das reicht mir jetzt, ich habe genug oder ich packe mal ein bisschen was aufs Konto, dann bin ich da sehr, sehr kritisch. Also deswegen, ja, das ist so quasi meine kritische Plug-Betrachtung.
Den 35 Milliarden Bewertungen steht momentan was für ein Umsatz gegenüber?
Ungefähr 450 Millionen ist die Schätzung für dieses Jahr. Aber wie gesagt, das sind Gabelstapler-Umrüstungen. So ein Auftrag, wird damit Geld verdient? Die Frage würde ich mir stellen. Umrüsten.
Ja, jetzt hat der Sven ja schon, ich habe ein bisschen das Positive gesagt, Sven das Negative, gut. was du sagst, damit muss man sich natürlich beschäftigen, hast du recht. Wobei man dazu sagen muss, die Verkäufe von dem vom CEO, von dem Andy Marsh, das waren, glaube ich, jetzt effektiv, wenn ich die Aktienzahlen nehme, es waren unter 0,01%. Also sehr viele Aktien besaß er sowieso nicht. Also damit kann man den Kurs nicht bewegen.
Entschuldigung, das war so nicht gemeint. Es geht darum, dass überhaupt die ganze Kette von Vorständen, also ist ja nicht nur mehr Marsch.
Genau, mehrere haben verkauft, ja.
Und die haben halt eben, der Menge der aus den Aktien ist das relativ wenig, aber in der Höhe der Beträge, die sie einnehmen, wenn ich jetzt, sagen wir, Plug vor einem Jahr bewertungsmäßig sehe und heute, dann haben die jetzt die Zahlen schon bis zu 150 Millionen Dollar, aber 100 Millionen war die letzte Zahl, die hatte ich im Dezember. Also die machen richtig Kasse, die Jungs. Und das Insiderverkäufe sollte man nicht unterschätzen.
Da kann ich auch eigentlich nichts dagegen sagen, weil du, wie schon richtig, wenn jemand zu 100% oder 110% hinter seinem Unternehmen steht, dann müsste man ja eigentlich sagen, okay, dann kaufe ich noch Aktien nach. Das ist,
oder man behält sie oder lässt sie drin.
Genau, so. Das ist ein bisschen problematisch. Da kann ich jetzt auch schlecht das so entkräften, warum, also das in eine gute Richtung drehen, das geht einfach nicht. So ehrlich bin ich natürlich auch.
Die schon extrem hohe Unternehmensbewertung von 35 Milliarden, was würdest du da sagen, Sven? Ist es wieder das viel beschriebene Antizipationsgeschäft von dir, Sven, dass man da wirklich einfach, dass die Anleger sagen, ja, dieser ganze Wasserstoff-Hype, der rechtfertigt dann eben dem Umsatz ja, also 350 Millionen, sagen wir jetzt mal Umsatz, da 35 Milliarden Unternehmensbewertung ist ja astronomisch. Ja? Wie stehst du dazu, Sven?
Ja, die Frage ist immer, wie ein Unternehmen den Börsenwert rechtfertigt. Also natürlich, wenn wir jetzt Linde oder Air Liquide nehmen, die haben natürlich als Großunternehmen, die setzen Milliarden um und verdienen auch Milliarden. Das heißt, die Börsenbewertung muss irgendwann in Relation zum Unternehmen zu sehen sein, zu den Wachstumsperspektiven. Und als Beispiel, jetzt kann man das nicht vergleichen, aber Bloom Energy baut auch Elektrosoleure, hat jetzt auch eine SK Group für Tankstellen. Die machen eine Milliarde Umsatz dieses Jahr, haben eine Bewertung von 6,5 Milliarden, haben eine Bewertung, die einen Bruchteil dessen darstellt, wie alle anderen Brennstoffzellenunternehmen bewertet werden. Also ich würde eher sagen, dass man mal Gewinne mitnimmt. Oder ich habe gerade diesen kleinen Text geschrieben, wer jetzt in Tesla sein Geld verzehnfacht oder auch vermehrfacht hat, wenn der einen Teil dieses Gewinnes nur nimmt oder einen Bruchteil davon und investiert in Nikola Motors. Das heißt, Nikola baut also Brennstoffzellen-LKWs, aber mit Batterie, und baut aber eben das Tankstellennetz auf. Während ja Tesla damals dieses Supercharger-Netzwerk aufgebaut hat, ohne die sie die Autos hätten gar nicht verkaufen können. Und wenn ich mir jetzt das angucke, ist natürlich der Kampf zwischen Batterie-Elektromobilität und Elektromobilität über das Themenfeld Brennstoffzelle, Wasserstoff, kleine Batterie. Aber wer in dem einen Bereich verdient hat, geht vielleicht mal in den anderen Bereich rein, weil es da auch schon Studien gibt, dass in 3 bis 5 Jahren, also auch bei PKWs, nicht nur bei LKWs und Bussen, aber dass auf einmal die Wasserstoff auf der Langstrecke richtig in Gang kommt, wenn genug Wasserstoff verfügbar ist an der richtigen Stelle und zum guten Preis. Also was ich sagen will ist, man sollte hin und wieder, wenn man da hohe Gewinne hat, mal überlegen, wenn man in der Branche drinbleiben will, und die Branche per se wird sich gut entwickeln, da sind Stefan und ich, also denke ich, 150% einig, aber dass man dann mal sagt, Mensch, das eine ist super gelaufen, wo soll jetzt eine Plakine gehen? Soll die auf 70 Milliarden gehen, 100 Milliarden gehen? Wann machen die Gewinn? Oder welche Akquisition haben sie vor? Und wenn dann eine Akquisition ist, wo sie 2, 3, 4 Milliarden investieren, dass man dann sich angucken muss, was haben sie da gekauft? Übrigens kann man das auch vergleichen mit Nelasa. Nelasa wäre ohne die Firma Proton Onsite, die sie in Amerika gekauft haben, wäre es nur eine Hülle gewesen. Also das heißt, man muss immer sehen, wo haben die Firmen ihr Know-how her? Wie können sie es entwickeln, wie können sie es in den Markt bringen? Und Ballard ist, wie auch sagt Stefan, sehr stark in Asien, weil da der Markt am größten ist für Busse und LKWs und ähnliches. Aber sie haben jetzt eine Stack-Fabrik und jetzt wird produziert. Also jetzt sind sie lieferfähig, alle anderen sind das noch nicht, Stichwort Busse und LKWs. Also wer jetzt liefern kann und die Kosten, der Kosten-Nutzen, die Cost-of-Ownership-Situation gut ist, der hat den Markt. Da hast du natürlich bei einer Ballard auf einmal ein Wachstum, was dann auch in den nächsten Jahren jedes Jahr eine Verdopplung irgendwie zur Folge haben könnte. Also über diese Produktion, die sie jetzt bereits haben. Mhm. Genauso wie Plug ja eine Giga-Factory auch baut, wo man eben sehen muss, ja, für Gabelstapler oder vielleicht auch für Transporter. Also wie lässt sich daraus Umsatzwachstum generieren und letztendlich am Ende des Tages, wie lässt sich damit Gewinn machen?
Diese 1,5 Milliarden, die SK Group in Plug Power investiert hat, wisst ihr, wo die genau drin verwendet werden sollen?
Ich glaube, es ist ein Joint Venture, wo man gemeinsam das Themenfeld Wasserstoff in Asien spielen will. Ich kann mir vorstellen, da hat Plug ganz tolles Know-how, dass sie ja selbst Wasserstofftankstellen produzieren. Mhm. Ja, das wird ja gleich immer als Paket mitverkauft an Walmart und die anderen. Dass vielleicht in der Richtung gedacht wird. Mhm. Gleichzeitig ist Bloom auch in dem Themenbereich drin, mit eigener Elektrosoleurtechnik. Also da ist ein interessanter Wettbewerb der verschiedenen sich ergänzenden Technologien im Gange. Mhm.
Die Zusammenarbeit zwischen Plug Power und der Renault-Gruppe, wie intensiv ist die mittlerweile?
Ja, noch nicht so intensiv. Die befindet sich quasi gerade im Aufbau. Also mehr wie Absprachen ist halt noch nicht. Man hat also quasi so einen 3-Säulen-Plan aufgestellt. Man möchte zum einen in Europa, dann in Frankreich ein Innovation Center eröffnen und nebendran halt Herstellung und Vertrieb von diesen Light Commercial Vehicle, LCV nennen die sich, dann vorantreiben. Und ich meine, der Plan ist wirklich ganz gut, also dass man das Entwicklungspotenzial ist ja wirklich noch enorm, Kosten müssen gesenkt werden, Produktionsprozesse verbessert werden, und wenn man da mit lokalen Universitäten und Forschungseinrichtungen dann noch zusammenarbeiten kann, umso besser. Und das ist halt der Eintritt, sag ich mal, für Plug Power in den europäischen Markt. Jetzt muss natürlich auch dann erstmal geliefert werden. Also die Pläne sind die liegen quasi alle bereit. Aber jetzt muss auch dieser Plan, sage ich mal, in die Tat umgesetzt werden. Und dieser Plan ist wirklich noch in den Kinderschuhen.
Jetzt konnte ich hier auf der Website von Plug Power, habe ich gelesen, dass Ole Höfelmann als General Manager im Bereich Business Elektrolyse geheiert wurde. Sagt euch der Mann was?
Ich habe ja vorhin schon gesagt, Plug Power hat quasi im letzten Jahr die Umsätze noch zu 100% fast in den USA gemacht. Und Plug Power fährt halt eine sehr aggressive Strategie mit den ganzen Kapitalerhöhungen. Also die investieren halt so massiv und drängen in diese Märkte hinein. Da muss man natürlich auch ehrlich sagen, da ist Ballard Power auf dem asiatischen Markt natürlich schon weiter, weil wo Plug Power da noch hin will, da ist quasi Ballard schon. Aber wenn Plug Power es gut macht, es ist natürlich jetzt auch viel Euphorie und viel, wenn es wirklich so kommt, in dem Kurs drin. Plug Power muss halt liefern demnächst. Und sonst kann es halt sehr schnell in die andere Richtung gehen. Also wenn jetzt irgendwie Meldungen kommen wie zum Beispiel bei Nikola ein großes Problem war, dass da Partnership mit General Motors sag ich mal, abgeblasen wurde. Also die wollten sich ja eigentlich bei Nikola einkaufen. Wenn sowas jetzt bei Plug käme mit SK oder Renault, das wäre natürlich eine große Katastrophe, aber damit ist, glaube ich, also es ist ja eine Win-Win-Situation. Und also für beide, sowohl jetzt da zum Beispiel für Renault als auch für Plug Power, warum sollte da sowas passieren? Also ich bin da optimistisch, weil der Markt halt auch, wie der Sven es vorhin schon sagte, der dürstet nach Wasserstoff und Brennstoffzellen, vor allem in den Nutzfahrzeugen zur Dekarbonisierung, weil alle großen Länder und Volkswirtschaften der Welt wollen bis 2040, 2050 emissionsfrei sein. Also China möchte 1 Million Fuel Cell Electric Vehicle bis 2030 auf den Straßen haben. Im Moment sind es, glaube ich, nur 1% davon, also auch noch weit weg. Ja, also ambitionierte Ziele, die Plug Power hat, aber die Länder, also die Ziele der Länder, sind ebenso ambitioniert und da trifft Ambition auf Ambition und ich denke, da ist einiges möglich.
Ja. Und ergänzend vielleicht, Plug hat ja jetzt ja bummelige, ich würde mal sagen, zwischen 4 und 5 Milliarden Dollar in der Bank. Ist darauf ankommt, was machen Sie mit dem Geld? Welche Firma übernehmen Sie? Weil natürlich auch die Preise von Firmen, die übernommen werden könnten, natürlich auch nicht gerade billig sind, ne? Muss man ja auch sehen. Oder schaffen Sie es, eine größere Akquisition zu stemmen, wo Sie Ihre eigenen Aktien als Währung auch mit einsetzen können. Dass Sie also nicht das ganze Cash, was Sie jetzt haben, einsetzen müssen, sondern vielleicht 1-2 Milliarden, aber vielleicht 2 Milliarden über Aktienausgabe oder so. Wenn das dann ein Inhalt ist, also eine Firma übernommen wird, die dasteht, schon Umsätze macht und die Story ergänzt, dann wird das natürlich durchaus sehr positiv. Kurze Anmerkung zu Nikola. Mit General Motors ist es gut, dass die nichts gemacht haben mit Nikola. Die hätten den SUV Badger, also DAX-Übersetzung, gemacht. Und hätten eigentlich geldwerte Vorteile geliefert, also dass sie dieses Auto für Nikola bauen und da, sagen wir mal, 2 Milliarden Dollar in die Hand nehmen dafür, aber sich nicht direkt beteiligen bei Nikola, sondern Aktien bekommen hätten. Und jetzt sagt man sogar, dass es ganz gut ist, dass dieser SUV nicht kommt, sondern dass man sich lieber erstmal auf die LKWs konzentriert, die mit kleiner Batterie und Wasserstoff dann fahren, dass eigentlich dieser Deal gar nicht mal so negativ ist für Nikola. Die Firma will ja eben LKWs auf die Straße bringen und der LKW-Markt, Nutzfahrzeuge, ist eigentlich der erste richtig große Markt für die Brennstoffzelle, für Wasserstoff. Also PKWs kommen erst viel, viel später in großer Menge. Zumal auch eben Klima-Emissionsbedingungen da sind. Wenn man Amerika nimmt, da gibt es jetzt 10 Bundesstaaten, die Emissionsbedingungen erlassen haben, vor allem natürlich Kalifornien. Das gleiche Klimapakt in Europa. Das heißt, in den nächsten 10 Jahren schon muss ein riesiger Teil von LKWs also entweder Batterie oder eben, was ich glaube, Wasserstoff betrieben werden, aber eben nicht mehr mit Diesel. Also da sind enorme Märkte. Und da ist Nikola zu sehen eben, dass sie ja auch die Tankstellen auf den Weg bringen, also ein positives Henne-Ei-Problem lösen, weil die Argumentation in Deutschland ja immer ist, wenn es keine Tankstellen gibt, dann kauft auch keiner ein Auto, was mit Wasserstoff betrieben wird und umgekehrt. Also die Story könnte da sehr spannend sein. Ich glaube, dass Nikola, wir haben ja einen Businessplan, den Sie verfolgen, deswegen auch diese Börsenbewertung. Und Sie haben 900 Millionen noch in der Bank oder hatten in der Bank, dass da ein Board-Deal auch kommen kann. Dass eine Investmentbank sagt, komm hier, ihr habt eine Milliarde und macht das, was ihr vorhabt. Also es könnte sehr, sehr spannend sein, wie die Firma das macht. Übrigens auch da, wenn sich Plug bei Nikola beteiligen würde, man macht das gemeinsam mit den Tankstellen zum Beispiel. Also da gibt es Synergien ohne Ende. Ne? Also man muss ja ein bisschen visionär, auch ein bisschen schräg denken können. Ne?
Mhm. Auch im Wasserstoffaktienmarkt oder im ganzen Wasserstoffbereich wird es ja irgendwann auch eine Konsolidierung geben. Wenn sich jetzt der Anleger, die Anlegerin fragt, soll ich in Plug Power investieren und vielleicht nicht so viel Hintergrundinfos hat wie ihr. Welche Alternativen zu Plug Power, die, sagen wir mal, ähnliche Produkte herstellen wie Plug Power, gibt es denn noch?
Ja, also der Sven hat es vorhin ja schon gesagt. Also Ballard will jetzt ja auch auf den Markt und seine Brennstoffzellen wirklich in die Warenhäuser bringen. Mhm. Von daher wäre das eine Alternative. Aber ich sag mal, natürlich ist der Sven, wir haben so unsere Lieblinge, sag ich mal. Ja, man muss aber auch sagen, dass die Bewertung von Ballard Power, klar, die liegt bei 10 Milliarden, aber wenn ich die auch ins Verhältnis zum Umsatz setze, dann sind die, sag ich mal, nicht so weit weg von Plug Power, noch ein bisschen günstiger, aber auch schon sehr hochwertig. Also man muss eigentlich im Moment sagen, dass durch die Bank weg alle Wasserstoffaktien sehr, sehr ambitioniert bewertet sind. Ja. Außer, wie das Sven schon sagte, Bloom Energy, da ist das Kursumsatzverhältnis noch bei humanen 10. Das heißt
5,6.
Ja, genau, wenn man den 2021er Umsatz nimmt, dann sind sie niedriger bei 6, genau. Das heißt, Bloom wäre eigentlich, ich sag mal so, das passivste Investment. Die sind natürlich in einem anderen Bereich unterwegs jetzt wie Plug Power.
Wir setzen auf gelben Wasserstoff aus Biogas, glauben, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren pro Kilo Preise möglich sind, die sogar Richtung 1 Dollar gehen. Also es gibt ja Schätzungen, dass man sagt 2 Dollar pro Kilo bis 2030, aber jetzt gibt es schon großtechnische Elektrolyse sogar schon, dass man ja 1,50 hat Nell selber jetzt gerade gesagt. Also es sind schon spannende Dinge im Gange. Und in die Richtung Bloom, die wollen in ein paar Jahren 750 Millionen Umsatz machen, nur mit der Produktion von Wasserstoff. Also sie machen 1 Milliarde Umsatz mit Anlagen, mit Brennstoffzellen, Kraftwerken, wo die Umsätze sind eben Serviceverträge, Hard- und Software und Energieserver und ähnlichem. Aber eben auch, dass die sagen, wir haben so gute Elektrolysetechnik bei uns im Haus, dass wir selber auch Wasserstoff produzieren. Also da kommt schon eine Menge zusammen, was man dann auch ein bisschen mit Plug sogar vergleichen kann, wenn man Wasserstoff als Thema nimmt.
Ich glaube, die Krux für den durchschnittlichen Anleger ist halt dahinter so ein bisschen, dass die typischen Wasserstoffaktien eben als Wasserstoffaktien gelabelt sind. Ja, in allen Medien heißt es immer, Wasserstoffaktien entwickeln sich super, aber der durchschnittliche Anleger versteht halt oftmals ja gar nicht das Kerngeschäft. Und Wasserstoffaktie ist nicht gleich Wasserstoffaktie. Ja. Würdet ihr da nämlich, also wie macht man, welchen Tipp habt ihr für die Anleger, wie sollte man vielleicht da vorgehen, wenn man jetzt nicht wirklich sich da in jedes einzelne Unternehmen ganz tief reinlesen will?
Ja, in ein Depot, in ein Portfolio investieren wie von Stefan, weil da alles abgebildet ist. Mhm. Also und viele Titel, du hast ja, Plug ist ja ein kleiner Teil, aber du hast ja ganz viele, ich glaube, Linde ist auch drin, also du hast ja die großen auch abgebildet.
Mhm. Ja, also wenn sich jemand wirklich nicht im Detail damit beschäftigen will oder zeitlich auch einfach nicht kann, dann bietet sowas wie Sven, also was Sven macht oder ich mache, über Wikifolio bietet halt eine Möglichkeit, dass man da dann wirklich den, ich sag mal in Anführungszeichen, Experten vertraut. Und es gibt halt auch andere Wikifolios auf Wasserstoff, wo die Zusammensetzung ein bisschen anders ist. Aber ich würde zum Beispiel schon sagen, bei mir, dass Plug Power aktuell mit 15% gewichtet und die zweitgrößte Position ist Ballard Power mit knapp 9%. Da sind jetzt die Top 2 Positionen ein Viertel und ich versuche halt ein bisschen breiter zu streuen, um halt, wie du schon sagtest, dieses Risiko ein bisschen zu minimieren. Selbst wenn jetzt mal eine Aktie fallen sollte, dann ist nicht direkt das ganze Geld futsch. Also ich versuche da halt, weil, wie gesagt, mein, mein Wikifolio ja jetzt auch mittlerweile einen Namen hat und auch sehr viel Geld da drin ist, kann ich, also ich werde nicht jetzt 100% in eine Aktie gehen, weil ich sage, das ist die eine Aktie, das wäre einfach viel zu gefährlich. Und
es gibt ja auch große Fonds, also auch Morgan Stanley und Ealing. Oder bei mir zum Beispiel habe ich auch etwas drin, was ich als Absicherung betrachte, allgemeiner Natur, aber eben auch eine klare, handfeste Anti-Batterie-Spekulation. Ich habe Langfristputz, Verkaufsoptionen auf Tesla auch drin. Immer so im Depotwert habe ich zwischen 5% und 10%, wo ich mir sage, wenn die anderen weiter steigen, glaube ich, und dass eigentlich der Anstieg viel höher sein wird als das höchstmögliche Risiko eines solchen Optionsscheins, dass er nämlich am Ende der Laufzeit auf Null fällt, die man allerdings auch zwischendurch verkaufen kann. Mhm. Wo ich eben sage, wenn mal Tesla mal unter Druck gerät, letztes Jahr im Februar war das der Fall, da ging sie von 850 auf 350 und dann von 50 auf jetzt 4.500, wenn man den Split berücksichtigt, 1:5. So eine Art Brennstoffzellen-, Wasserstoffspekulation und ein Anti-Investment. Mhm. Mit einem gewissen Hebel natürlich, wenn ein Tesla mal 400-500 Dollar fällt und was ein paar tausend Prozent oder ein paar hundert Prozent steigt, kann auch mal in die andere Richtung gehen. Das ist natürlich viel, viel spekulativer als das, was Stefan macht. Das muss ich ganz klar sagen.
Vielleicht, Stefan, kannst du an der Stelle nochmal ganz kurz erklären, wie Wikifolio eigentlich funktioniert. Wikifolio ist ja auf der einen Seite im Prinzip, sagen wir mal, eine Art Informationsmedium, wo ich mich jetzt als Anleger inspirieren und informieren kann. Ich könnte jetzt in dein Depot reingehen und mal angucken, was machst du da eigentlich und was schreibst du dazu. Auf der anderen Seite ist es ja auch eine Art Index, wo ich auch im Prinzip investieren kann und mit wenig Arbeit eigentlich von deinem Wissen profitiere.
Genau, ein Wikifolio ist quasi wie so eine Art Fonds. Also ich betreibe ein Musterdepot, wo quasi jeder sehen kann, was ich da reinkaufe, wie hoch die Gewichtungen der einzelnen Positionen sind. Ich schreibe News und Analysen über einzelne Aktien. Das kann man mitverfolgen und man kann sich dann quasi, wenn ich jetzt irgendeine News geschrieben habe und die hat einem gefallen, dann kann man sich quasi die Aktie auch in sein Depot einkaufen. Die Alternative ist, dass halt über Lang und Schwarz, die haben sogenannte Indexzertifikate auf dieses Wikifolio ausgegeben. Da kann man dann quasi in meine Handelsidee rein investieren. Man partizipiert dann 1:1 an dem, was ich im Wikifolio mache.
Mhm. Okay. Lasst uns doch vielleicht jetzt mal kurz auf den Kurs von Plug Power kommen. Im letzten Jahr, im Jahr 2020, hat sich der Kurs ja sensationell entwickelt. Ist, glaube ich, unter $10 gestartet. Ist richtig, ne?
Ja.
Und am Ende irgendwo bei zwischen $50 und $60 gelandet. Also plus 1426%. Absoluter Wahnsinn. Und war
heute.
Ja, und war, glaube ich, wirklich so die Wasserstoffaktie schlechthin eigentlich, oder? Also die Kursentwicklung war eigentlich einmalig.
Nein, Ballard ist auch von 3,5 auf über 30 gegangen.
Ah.
Ja. Und Fuel Cell von 20, 30 Cent auf $24.
Jetzt sind wir natürlich auf einem relativ hohen Niveau. Stefan, wie siehst du das? Wird sich 2021 genauso verhalten wie 2020 oder geht es jetzt ein bisschen moderater?
Das Problem ist ein bisschen, der Mensch versucht ja immer, sich irgendwo, sag ich mal, Grenzen zu setzen oder einen Anker sich zu holen, der Sven sagte ja vorhin auch, es gibt, was ist eine hohe Bewertung? Ja, also Plug Power war ja schon in Anführungszeichen hoch bewertet bei 30 Euro, dann hat sich es nochmal verdoppelt und ist jetzt immer noch hoch bewertet. Dasselbe gilt natürlich für alle anderen Aktien auch. Die Frage ist, wo läuft das hin? Es gibt da aktuell es gibt keine charttechnische oder es gibt einfach keine Erklärung dafür, irgendwie jetzt zu sagen, okay, Plug Power, ein fairer Kurs ist jetzt bei $100. Es könnte auch ein fairer Kurs bei $200 sein. Ja, wenn der Markt das so sagt, dann ist es so.
Wir sehen es bei Tesla. 800 Milliarden. Wir sind inklusive der Aktien, die Elon Musk hat und die Optionsrechte, sind wir bei 1 Billion. Also 1000 Milliarden für einen Anbieter von Batterieautos.
Ja, und ich sag mal, was ich halt klar erkennen kann, ist, dass die Leute in grüne Aktien investieren wollen, weil es ist wirklich ein Megatrend. Es wird in diesem Jahrzehnt sehr viel rein investiert. Und wenn man sich allein die Fördermaßnahmen anguckt, die im letzten Jahr verabschiedet wurden, dann wird einem schon schwindelig. Also ja. Der EU Green Deal, der sieht halt vor, bis 2030 zur Umsetzung der Klimaneutralität bis 2050 sollen jährlich 260 Milliarden Euro in erneuerbare Energien, was auch Wasserstoff und Brennstoffzellen mit einschließt, investiert ja. werden. In den USA, Joe Biden, dieses 2000 Milliarden US-Dollar Klimapaket. Dann gibt es zwei interessante Studien, die halt, also in den USA gibt es eine Studie, Roadmap to US Hydrogen Energy Leadership. Die haben halt ausgerechnet, dass bis 2050 mit Wasserstoff 750 Milliarden Euro Jahresumsatz erzielt werden kann und 3,4 Millionen Arbeitsplätze generiert werden. Dasselbe in Europa mit der DGENA-Studie, wo bis 2050 5,4 Millionen Arbeitsplätze bei einem Jahresumsatz von 800 Milliarden Euro möglich sind. Also das sind einfach Zahlen. Wenn die Unternehmen da wirklich jetzt aggressiv in den Markt reingehen und investieren und sich die Anteile vom Kuchen, also sich möglichst viel von dem Kuchen schnappen können, dann ist da sehr viel möglich. Deswegen, also wie man bei Tesla zum Beispiel auch sieht, sind halt auch hohe Bewertungen über einen langen Zeitraum möglich. Also Tesla war ja selbst zur Hälfte von dem aktuellen Kurs auch schon hoch bewertet.
Ja, klar.
Also so Aktien, so Trendaktien können halt über eine lange Zeit eine hohe Bewertung halten. Und die Leute, die dann gesagt haben, bei Plug Power 10 Dollar, hat sich jetzt verdoppelt, der Kurs ist schon heiß gelaufen, die haben halt jetzt auch Pech gehabt. Also ich würde für Leute, die jetzt gar nicht im Markt drin sind, aber mit partizipieren wollen, würde ich halt sagen, okay, wenn ihr, sagen wir, 10.000 Euro zum Investieren habt, dann investier einfach jetzt, keine Ahnung, ein Drittel und schau mal, wenn es runterkommt, dann kann man immer noch nachlegen, aber es ja. wäre auch fatal zu sagen, nee, jetzt ist alles so hoch gelaufen, ich warte, weil dann kann es passieren, dass man sich halt wirklich tot wartet und am Ende gar nicht partizipiert.
Ja. Also bin ich voll bei dir. In Ergänzung, Südkorea will 15 Terawatt Leistung über Wasserstoff generieren, das bis 2040. Die wollen mehrere Millionen Fahrzeuge mit Wasserstoff auf den Straßen wissen. SK Group als Beispiel, denen gehören 3.400 Tankstellen. Davon werden jetzt 1.600 umgebaut zu Wasserstoff. Eine Studie von Shell sagt, dass langfristig, also auf Sicht der nächsten 20 Jahre, jede dritte Tankstelle auch Wasserstoff haben wird, anbieten wird. Also es ist gewaltig, was da weltweit da ist. Und ein Vorrenner, Frontrunner im Positiven ist natürlich ganz klar China. Ne? Also du erwähntest vorhin diese 1 Million Fahrzeuge, die alles abdecken, also von PKWs über LKWs, aber 100.000 Nutzfahrzeuge bis 2024, die mit Wasserstoff fahren sollen. Da gibt es 15 Provinzen, die da gefördert werden, also mit allem, was Wasserstoff als Thematik umfasst. Also das sind gewaltige Dinge. Und man muss natürlich eben sehen, welche Firma hat welches Geschäftsmodell und wo wird eben dann am meisten eben verdient. Und eine Ballard will auch in die Richtung Elektrolyse, eine Blum will da rein. Dazu auch eine Studie. Ich meine, First Boston oder Boston Consulting hat das mal vor ein paar Jahren rausgebracht. Das ist eine Studie gewesen, die ist sicherlich jetzt veraltet. Aber ich habe die Summe noch im Kopf, die da drin stand, nämlich 150 Milliarden Dollar oder Euro, das weiß ich nicht mehr. Aber in den nächsten 20 Jahren, was in Elektrolyse investiert wird. Also eigentlich die Technologie, die mittels Strom Wasser splittet und Wasserstoff und Sauerstoff entstehen lässt. Also das sind natürlich gewaltige Dinge. Und wer da nicht nur Technologie liefert, sondern im Geschäftsmodell auch verdient, und da komme ich wieder auf Nikola, weil wenn die diese Tankstellen, diese 700 in Amerika haben oder 70 in Europa, und es gibt dann genug Busse und LKWs und landwirtschaftliche Maschinen und später auch PKWs, dass man dann über den Wasserstoff mit dieser Infrastruktur richtig Geld verdient. Könnte übrigens auch in die Richtung von Tesla gehen. Also wenn jetzt die Stromladestationen, wenn die da wirklich viele Autos auf der Straße haben, dass sie dann irgendwann über den Strom auch Geld verdienen. Im Augenblick ist das noch nicht so, aber natürlich klar, das sind alles Dinge, wo die Consumables eigentlich im Vordergrund stehen. Also nicht die Technologie nur, sondern was man damit macht.
Mhm. Also, welche externe Entwicklung, sagen wir mal weltweit, würde denn Plug Power am meisten in die Karten spielen?
Welche externe Entwicklung? Also im Prinzip spielt alles so, wie es jetzt verabschiedet wurde und geplant ist von den Ländern, Plug Power in die Karten. Also nicht nur Plug Power, natürlich allen anderen auch. Plug Power versucht sich halt jetzt, sage ich mal, ein großes Stück vom Kuchen abzuschneiden, indem sie halt so aggressiv vorgehen mit ihren Investments. das muss natürlich auch alles hinterher aufgehen. Ja, aber ich sag mal, die Grundlage ist wirklich geschaffen in den USA, in Europa, in China beziehungsweise Asien, Australien auch. Die sind da auch wirklich sehr viel am Tun. Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass halt für den, sag ich mal, Normalbürger, der hier in Deutschland seinem täglichen Leben nachgeht, der sieht halt einfach nicht so viel davon, weil sich halt, sag ich mal, alles so hinter verschlossenen Türen abspielt. Und als normaler Mensch bekommt man das halt gar nicht so mit. Aber es ist wirklich, also im letzten Jahr wurde der Grundstein gelegt durch die ganzen Fördermaßnahmen, auch durch die nationale Wasserstoffstrategie von Deutschland, wo 10 Gigawatt Elektrolyseleistung geplant sind. Und das ist jedes Land. Also jedes Land hat mittlerweile, oder fast jedes Land hat so eine Strategie. Und dann gibt es halt noch die großen Klimapakete von ganzen Kontinenten wie der EU. Also es ist, ich glaube, viele können sich noch nicht so richtig vorstellen, was in diesem Jahrzehnt mit Wasserstoff- und Brennstoffzellen eigentlich möglich ist, weil wir stehen erst am Anfang. Also, weil wir sehen noch keine Wasserstoff-LKWs über die Straße fahren, wenn dann nur Prototypen. Wir sehen noch keine Wasserstoffautos. Wir sehen noch keine richtigen Elektrolyseanlagen mit Wasserstoffspeichern zur Entlastung der Stromnetze. Das alles sehen wir halt noch gar nicht richtig. Deswegen ist es so schwer greifbar.
Mhm. Ja, klar. Das bin ich voll bei dir. Es wird massiv kommen. Es muss auch kommen, Stichwort Klimawandel und Ähnlichem. Und da ist immer nur die Frage, wer verdient an was, also oder wer bietet Lösungen an? Also das Beispiel mit Plug oder auch Ballard, die liefern ja auch Stacks für Gabelstapler. Das heißt, dass ein Unternehmen wie Amazon, Walmart, stellvertretend für viele andere, die können auf einmal in 3-4 Schichtbetrieben mit den Gabelstaplern arbeiten, Wasserdampf als Abfallstoff, als dass sie jetzt eine Batterie austauschen müssen und die Recycling-Probleme haben oder die Ladezeiten, die sie dann hätten bei Strom. Also das heißt eben der Nutzen, der gestiftet wird. Und deswegen ist zum Beispiel spannend, was Hyundai macht oder eben Nikola auch, dass sie nicht jetzt Hardware verkaufen, also ein LKW, sondern pro Kilometer eine Pauschale, die also die Hardware, das Fahrzeug, kombiniert mit dem Wasserstoff, mit dem Grünen. Also das sind ganz neue Modelle, die da kommen, ähnlich wie Hewlett Packard mit dem Drucker. Also das heißt, der Drucker, den kann man verschenken, aber Hauptsache die Leute drucken viel und kaufen viele von den Kartuschen. Ich habe in dem Zusammenhang, da kann man mich jetzt auch für auslachen, ich habe mit den The Simpsons über ein Forum Kontakt aufgenommen. Die haben 25 Predictions gemacht, die irgendwie alle eingetreten sind, also Trump als Präsident und viele andere Dinge. Und ich habe einfach mal die Idee da in den Raum geschmissen, mal so eine Prognose, Batterie in ein paar Jahren für bestimmte Anwendungen nicht mehr so, wie man es heute glaubt. Und stattdessen eben Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Ne? Also querdenken. Also im positiven Sinne.
Also ich meinte jetzt auch so mit den externen Entwicklungen, jetzt beispielsweise eben so wie diese nationale Wasserstoffstrategie, die eben Deutschland verabschiedet hat, Europa hat es gemacht, Amerika hat es gemacht. Das sind ja alles Sachen, die Unternehmen selber nicht in der Hand haben, nicht beeinflussen können. Die können natürlich ihr Kerngeschäft, können die seriös jeden Tag verwalten und kommen vielleicht auch so ein Stück weit nach vorne. Wenn man sich aber dann die Kursverläufe der einzelnen Aktien anguckt, kann man ja schon, glaube ich, so weit gehen, dass man sagt, das hat jetzt nicht nur oder auch vielleicht gar nicht so viel mit der eigentlichen Arbeit der Unternehmen zu tun, sondern viel mehr mit der Marktentwicklung.
Klar. Und eine Sache in dem Zusammenhang, dass eine Art Merger-Mania entstehen kann. Wir haben es in ganz vielen Branchen gesehen, früher vor ein paar Jahren in dem Medienbereich, wo alle möglichen Firmen sich gegenseitig aufgekauft haben, also Time Warner und andere. Cummins Engine, ein großer Motorenhersteller, hat Jennings übernommen, einen Weltmarktführer für Elektrolyseanlagen, aber auch für Stacks für LKWs. Das heißt, was passieren kann, ist natürlich, dass die Großen wie Siemens Energy oder auch GE und andere, dass die sagen, der Bereich ist so riesig, wir müssen uns jetzt die Marktführer kaufen. Also, dass das eine Blumen vielleicht geschluckt wird von einem Unternehmen, wo es sagt, Blumen ist doch klein, aber wir können es groß machen. Mhm. Also, dass da gewissermaßen eine ganze Reihe von Akquisitionen, von Fusionen, von Übernahmen kommen kann. Also was das Ganze natürlich nochmal dann auf eine ganz andere Stufe bringt. Also spekulativ auf einmal dann auch ein Run losgeht, welches Unternehmen könnte das nächste sein. Ne?
Das wäre ja dann im Prinzip so diese Konsolidierung, wo dann vielleicht ein paar hinten runterfallen würden, ne?
Klar. Mhm. Oder eben Synergie, ne? dass Firmen wie Fissmann, Panasonic oder andere eben ja, sich Firmen anlachen, wo sie sagen, was die haben, ist Know-how, was wir groß machen können. Mhm. Durch unsere Netzwerke, durch unsere weltweite Value Chain.
Mhm. Markus, wo du wahrscheinlich darauf hinaus wolltest, ob die Kurse jetzt noch in einem normalen Verhältnis stehen zu dem, was geliefert wird, dann ist die Antwort eigentlich nein, weil wenn ich die Bewertung mit irgendeinem anderen Bereich vergleiche, sei es irgendwie Software, Hardware, Automobil, nimm irgendeine Branche, dann ist Wasserstoff die am höchsten bewertete aktuell, weil alle Unternehmen durch die Bank weg machen noch keinen Gewinn. Das Unternehmen, was quasi am nächsten da dran ist, ist tatsächlich auch Bloom Energy, also die es schon geschafft haben, positives EBITDA zu erwirtschaften. Aber an der Börse, sagt man halt immer so salopp, wird halt die Zukunft gehandelt. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass Plug Power, sag ich mal, seine Ziele erreicht und dann einfach in einer grandiosen Position ist, um das nächste Jahrzehnt, also nicht jetzt bis 2030, sondern dann von 2030 bis 2040, ein globaler Player zu sein, dann sage ich, ist die Bewertung jetzt kein Problem. Aber natürlich immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, weil der Aktienmarkt geht halt hoch und runter. Ich bin langfristig halt von der Entwicklung überzeugt. Ich sehe jetzt auch noch keinen Grund, Plug Power zu verkaufen unter den aktuellen Bedingungen, weil halt aktuell so viel Positives zusammenfällt, also die niedrigen Zinsen, das ganze Geld, der allgemeine Ansturm auf grüne Aktien. Natürlich wird es irgendwann mal konsolidieren, aber das ist wie die ganzen Crash-Propheten, ja, die kommen auch immer daher und sagen, ja, es knallt, es wird knallen. Ja, dann sag mir halt wann, das kann halt niemand. Ja, also so ein bisschen vergleichbar vielleicht.
Ja, klar. Ich glaube, in dem Kontext muss man natürlich auch sehen, dass die ganzen alten auch Automobilhersteller jetzt wie eine BMW oder eine Daimler oder vielleicht auch wie eine Siemens oder sowas, ja, die natürlich alle irgendwo auch Gewinne machen und über Jahrzehnte Bestand hatten, auf einmal gegenüber solchen Aktien mittlerweile ja kleine Lichter geworden sind, ja, auch im Vergleich jetzt einer Unternehmensbewertung wie Tesla, wo dann auf einmal eben die großen Automobilhersteller in Summe sogar noch kleiner sind als Tesla. Vielleicht ist auch da Tesla letztendlich zwar jetzt kein Wasserstoffunternehmen, sondern im Prinzip dann nur Batterie, aber letztendlich befruchtet es vielleicht auch so ein bisschen diesen Wasserstofftrend, oder? Weil am Ende kann man sagen, okay, das sind die grünen Aktien, das ist der Trend, an den wir alle glauben, dem Trend, der hat die Zukunft und als Anleger, der jetzt da vielleicht wirklich nicht so viel Ahnung hat, kann man einfach sagen, okay, ich glaube an den Trend und ob ich nun in Wasserstoffaktien investiere oder in eine Tesla-Aktie, am Ende vielleicht egal.
Ja, wobei Elektromobilität ist ja, es geht dir, Stefan, so, mir geht es so, also wenn man mit Personen spricht, die sich für diesen Bereich interessieren, dann wird Elektromobilität also immer noch 95% gefühlt mit Batterien gleichgesetzt. Also der Wasserstoff, Brennstoffzelle kommt da eigentlich irgendwie noch gar nicht vor. Dann gibt es diese ganzen Wirkungsgrad-Diskussionen, die man rauf und runter machen kann, je nachdem, welche Rohstoffe oder wo kommt der Wasserstoff her oder also, da gibt es ganz viele Dinge. Aber da ist meines Erachtens jetzt eine gewisse Gefahr auch da, weil als Beispiel Tesla, ich kriege also da zig Analysen oder die ich mir auch dann anlese, da ist Wasserstoff überhaupt kein Thema bei Tesla. Bei den ganzen Analysten ist das null Thema. Aber Wasserstoff, Brennstoffzelle für Fahrzeuge, auch PKWs, nicht nur LKWs und andere, da kann Wasserstoff in 3, 5, spätestens in 10 Jahren eine riesige Konkurrenz darstellen, wenn man 3 Minuten Wasserstoff tankt und damit 1000 Kilometer fährt, als dass man, selbst wenn man nur 10 Minuten laden muss, selbst das ist dann schon unbequem. Mhm. Weil man ist es gewöhnt zu tanken und hier tankt man halt eben statt Benzin eben Wasserstoff. Also diese ganzen Effekte, die da sind, und das hat bis jetzt keiner der Analysten, die ich verfolge, das sind 17, 18 hier bei Tesla, da ist keiner dabei, der Wasserstoff auch in Relation zu Tesla sieht, bei der Elektromobilität. Das kann mal eine ganz gefährliche Geschichte werden für Tesla. Mhm. Weil auch Herr Musk ja sagt, Die Brennstoffzelle, die Fuel Cell, ist eine Fool Cell, also eine dumme Zelle. Also er wertet dieses Thema mit einer gewissen Aggression und einer gewissen Arroganz ab das kann auch mal nach hinten losgehen, trotz der enormen Bewertung, die wir da im Augenblick sehen und den Followern, die er hat. Also das kommt manchmal, die Wende kommt genau dann, wenn es am schönsten ist. Und sagt man ja auch, Party verlassen, wenn es am schönsten ist. Mhm.
Ich glaube, dass das große Potenzial von Wasserstoff ist halt, dass es nicht nur isoliert eingesetzt werden kann, sondern man sagt ja auch zum Beispiel, wenn ich mir jetzt einen LKW anschaffen muss und der ist batterieelektrisch oder mit einer Brennstoffzelle, dann kaufe ich mir den batterieelektrischen, weil der als Einzelkosten halt viel günstiger ist. Aber wenn das Ganze skaliert wird, und ein gesamter Wasserstoffkreislauf von der Elektrolyse bis zum den Tankstationen und dem Verbrauch in der Brennstoffzelle im Auto aufgebaut wird, dann erreicht die Brennstoffzelle schnell Kostenparität. Und je mehr Fahrzeuge ich dann mit Wasserstoff und Brennstoffzelle betreibe, dann wird irgendwann die Waage zum Vorteil der von Wasserstoff kippen, weil was halt viele anführen, ist natürlich immer der schlechte Wirkungsgrad. Aber den schlechten Wirkungsgrad kann ich mit einer Skalierung gegenüber der Batterie quasi ausgleichen. Das erkennen halt viele nicht.
Also ich glaube, diese Wirkungsgrad-Diskussionen, so wie auch gerade Sven schon meinte, die führen irgendwie viele. Also keiner versteht so richtig.
Ja, sagen wir mal so, es ist so die Diskussion, wenn wir jetzt überflüssigen Strom haben aus Sonne, Wind und Wasserkraft und die Frage immer, wie kann ich ihn speichern? Das heißt, als Puffer ist eine Batterie okay, ja. Aber wenn ich ihn große Mengen speichern muss, weil gerade die Sonne scheint oder viel Wind ist und ich kann den Strom nicht anders absetzen, dann ist natürlich Wasserstoff das Medium. Das heißt, wenn ich den Strom für umsonst habe, deswegen geht es ja auch um Wasserstoff aus allen möglichen Ländern wie China oder aus dem arabischen Raum, verpackt in Ammoniak oder ähnlichem zu uns zu bringen, dann basiert das alles ja darauf, dass der Strom dort nichts kostet, also aus Wind- und Sonnenenergie. Da fangen die Wirkungsgrade an, also dann sind die Situationen eigentlich überflüssig. Es geht ja auch bei Batterien letztendlich darum, dass die Materialien, Nickel, Graphit, Lithium etc., das muss ja auch irgendwo abgebaut werden. Auch da ist ein CO2-Abdruck. Und ich habe vor ein paar Wochen eine Kurzstudie gelesen über Tesla, also wenn die wirklich 20 Millionen batteriebetriebene Autos im Jahr 2030 auf den Markt bringen wollen, nur in diesem Jahr, also das ist das Ziel, diese Mengen an Rohstoffen, die gibt es nicht. Und wenn man das auf die ganze weltweite Autoindustrie überträgt, die ja alle kräftig jetzt in Batterietechnik investieren, dann gibt es zwar technologische Weiterentwicklungen, auch mit der Feststoffbatterie, da gibt es ganz viele tolle Sachen, aber da ist Wasserstoff von den Skalierungseffekten wahnsinnig im Vorteil. Nicht heute, nicht morgen, aber grüner Wasserstoff oder gelber oder türkiser in sagen wir 3, 4, 5 Jahren. Und dadurch, dass da so viel Geld in die Hand genommen wird von den Regierungen und so weiter, kann das alles auch viel schneller gehen auf einmal. Also dass man, was man sagt, was in 10 Jahren passiert, ist auf einmal schon in 5 Jahren Realität. Das gibt's ja auch.
Okay, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Vielleicht abschließend, lasst uns noch mal kurz auf den Kurs von Plug Power eingehen. Ich glaube, in diesem Monat oder im Monat Januar hat sich die Aktie, war auch ein Auf und Ab zwischen 50 und 60 Dollar. Stefan, so habe ich dich wahrgenommen, auf jeden Fall noch ein Kurs, wo man auf jeden Fall noch einsteigen kann. Eventuell geht es ja noch hoch auf 100 Dollar. Was würdest du sagen, wie wird sich Plug Power so in den nächsten 1 bis 3 Monaten entwickeln?
Gut, das ist natürlich pauschal schwierig zu beantworten. Natürlich ist Plug Power jetzt schon gut gelaufen, wird vielleicht jetzt erstmal in eine Seitwärtsbewegung übergehen. Was ich halt erkenne, ist, dass halt Kursschwächen, wenn es jetzt mal kurz unter 50 Euro gefallen ist, auch schnell wieder hochgekauft werden. Also das Interesse ist da und die Leute wollen halt auch an diesem Zukunftstrend investieren. Was bei Plug Power halt so ein bisschen, oder was für Plug Power jetzt wieder gut wirken kann, ist die Pressearbeit, weil viele Leute sind halt sehr konzentriert jetzt auf Plug Power. Wenn der Andy Marsh da wieder eine gute Nachricht bringt, wo alle wieder jubeln, dann kann es halt auch wieder schnell hochgehen. Also Kursentwicklung in den nächsten 1 bis 3 Monaten ist echt schwierig zu sagen. Falls nichts Großes jetzt passiert, dann würde ich eher sagen seitwärts. Wenn noch eine Kooperation gemeldet wird, was ja zum Beispiel ganz interessant ist, in dem letzten Call von Plug Power Da ging es um die Aussichten und die Ziele, die erhöht wurden. Daraufhin ist der Kurs ja wieder gestiegen. Und es kristallisiert sich wohl so ein bisschen heraus, dass General Motors ein Partner, also eine Partnerschaft mit Plug Power eingehen könnte. Da ist noch wirklich nichts in trockenen Tüchern. Plug Power hat nur gesagt, dass es mit einem großen Konzern zusammenarbeiten will, der auch in den USA schon 20 Fabriken hat. Also wenn da eine Meldung rauskommt, dann könnte es auch wieder schnell 20% hochgehen.
Ja. Wie siehst du das, Ben?
Ich würde eine Plug zum Teil glattstellen. Was Stefan sagt, völlig d'accord, klar, immer wenn irgendwelche besonderen Ereignisse sind. Wobei General Motors, muss ich sagen, die sind ganz tief schon im Thema Brennstoffzelle und Wasserstoff schon drin. Die haben ganz viele Testprojekte für die US Army gemacht, also für Humvees, für alle. Also GM ist da schon richtig gut aufgestellt, muss ich sagen, in beiden Richtungen, also Batterie und Wasserstoff. Ich würde Plug mit diesem hohen Gewinn einen Teil mal mitnehmen und spekulativ ein bisschen Nikola Motors kaufen, bei $24 oder ca. 20 Euro, ein paar Blumen. Ja, also einfach mal diversifizieren. Also klar, wenn gute News kommen, keine Frage. Aber was man auch immer sehen muss, was ich ja vorhin erwähnte, da sind jetzt diese Optionsrechte bei Plug, also in der Riesenmenge davon von Amazon und Walmart. Und was spricht dagegen, dass diese Firmen, die müssen ja nicht Aktionär sein. Wir können ja auch sagen, wir geben euch Aufträge, wir finden das ganz toll, was wir da zusammen machen. Aber wir haben jetzt mal eben bummelig von euch 5, 6, 7 Milliarden geschenkt bekommen, Börsenwert. Wir gehen da mal raus und nehmen das Geld mit. Im negativen Sinne kann das auch mal passieren. Also geht in beide Richtungen.
Was Sven sagt, ist vollkommen korrekt. Mit Walmart und Amazon, die haben die Deals ja 2017, glaube ich, angefangen abzuschließen.
Ja, ja.
Damals war natürlich, hat noch niemand gewusst, wo das alles hinführt. Aber zum Beispiel Amazon hat ja auch ist dabei, einen 2 Milliarden Euro schweren Climate Fund aufzulegen. Also Amazon will auch klimaneutral werden in den bis 2040 war das, glaube ich. Ja, und ja, ich meine, Sven, du malst ja auch gern mal mögliche Partnerschaften oder sowas mit Ballard aus. Und warum sollte zum Beispiel nicht über ein Subunternehmen von Amazon dann da eine stärkere Zusammenarbeit mit Plug Power kommen?
Gar keine Frage. Es ist zum Beispiel so, dass Bloom Energy baut netzunabhängige Brennstoffzellenkraftwerke, Erdgas, Wasserstoff, Biogas, whatever. Und da haben sie ein hohes Huhn. Ich glaube, sie haben Microsoft als Kunden, sie haben Yahoo, sie haben sogar, glaube ich, auch, also Amazon weiß ich nicht, aber diese Brennstoffzellenkraftwerke teilweise mit 80% Wirkungsgrad, also für Strom, Wärme, Kälte, auch Carbon Capture ist so ein Riesenthema. Da wird es viel geben. Diese großen Unternehmen werden natürlich alles machen. Und genauso als Beispiel mit Apple Computer, Apple und Hyundai, gibt es ja Gerüchte, sind das gar nicht mehr, sondern dass die was Gemeinsames machen wollen, ein Elektrofahrzeug. Aber komischerweise übersieht man, dass Apple in den letzten Jahren ganz, ganz, ganz viele Patente gekauft hat, die sich mit der Brennstoffzelle befassen, also für Laptops, was man da eben letztendlich alles machen kann. Und warum soll jetzt Apple mit dem Auto kommen, batteriebetrieben? Hyundai ist ja auch ganz stark schon im Bereich Wasserstoff, Brennstoffzelle unterwegs. Warum nicht ein Hybrid? Dass das Apple 2024 mit einem Brennstoffzellen-Hybridfahrzeug auf den Markt kommen. Also Synergien zwischen den Einzelnen, die gibt es ohne Ende. Das ist das für mich, also da bin ich voll bei dir. Also, weil diese Unternehmen ja auch so groß sind, dass sie unterschiedliche Themen auch wasserstoffmäßig abdecken können, natürlich.
Und jetzt Walmart zum Beispiel ist ja auch ein Partner von Plug Power. Walmart will auch auf all seine Dächer von den Warenhäusern zum Beispiel Solaranlagen bringen und dann bisher noch Elektroladestationen halt bauen, also auch zum Anbieter von Energie werden. Und vielleicht sagen die auch mal, Mensch, Wasserstoff ist ja ein Riesenmarkt. Wir haben da schon einen Partner wie Plug Power, dann bauen wir doch einfach bei unseren Läden mit unserem von Sonnenenergie erzeugten Wasserstoff, bauen wir einfach auch Wasserstofftankstellen hin.
Ja, natürlich, ja, natürlich, klar.
Also das ist jetzt alles ein bisschen so ein bisschen Zukunftsmalerei. Aber man muss ja auch ein bisschen träumen dürfen. Und falls sowas, wenn man sowas vorausahnen kann, dann sind natürlich auch große Gewinne möglich, wenn man da drauf gesetzt hat.
Ja, deswegen sollte Plug sich bei Nikola beteiligen. Und dann bauen sie die Tankstellen und machen die LKWs.
Ja, das wäre auch sehr interessant. Ja.
Die Frage, was steigt dann mehr, ne? Nikola Motors oder Plug-Aktie? Aber es ist natürlich ohne Obligo eine Fiktion.
Okay, also insgesamt auf jeden Fall viele, viele spannende Informationen, die auf jeden Fall Mut machen. Ich danke euch für diese Dreier-Konstellation, die wir jetzt hier erstmalig ausgetestet haben. Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle war dann doch das ein oder andere Tonproblem. Das lässt sich jetzt irgendwie in der Corona-Situation nicht ändern. Wir sind eh in unterschiedlichen Städten. Ich hoffe, ich hatte auch schon Infos bekommen, dass der ein oder andere Podcast eben eine schlechte Tonqualität hatte. Wir tun alles dafür, dass die Tonqualität gut ist, aber dadurch, dass wir jetzt wirklich an unterschiedlichen Orten gesessen haben, kann es sein, dass eben das ein oder andere Wort vielleicht nicht ganz so deutlich war. Vielleicht zum Schluss hin, welche Wasserstoffaktie würdet ihr gerne beim nächsten Mal besprechen?
ist eine
Wunschrunde.
können wir gerne machen, weil ich glaube, jetzt hat der Sven ja auch schon die Aufmerksamkeit ein bisschen auf Bloom Energy gelegt.
Nikola Motors.
Bloom Energy ist sicher sehr interessant, weil die halt noch nicht so vom Kurs her davongelaufen sind. Ich habe jetzt auch ein bisschen, also vor einem Jahr war ich noch skeptisch gegenüber Bloom, weil die zu dem Zeitpunkt auch noch ein negatives Eigenkapital hatten. Also da hatte quasi jeder Aktionär dann eigentlich Schulden. Das haben die jetzt auch ein bisschen, also ist noch nicht, also sie sind jetzt im positiven Bereich, das ist schon mal gut. Natürlich die ganzen Entwicklungen und Partnerschaften mit Bloom, also kurz, Bloom ist bestimmt interessant, aber ich sag mal, mein so Geheimfavorit, Wunschkandidat wäre mal irgendwann das kleine britische Unternehmen Ceres Power. Mhm. Aber das können wir dann vielleicht beim übernächsten Mal mal machen.
Ja, Ceres gucke ich mir mal an. Ja.
Auf jeden Fall. Also ich denke, wir werden wahrscheinlich jede der typischen Wasserstoffaktien diskutieren, welche nun als nächstes kommt. Jetzt haben wir uns auf Bloom Energy festgelegt, ist doch wunderbar. Jetzt weiß auch der Hörer, was als nächstes ihn erwartet.
Studie von Bloom, die schicke ich dir gleich mal weiter.
Gerne, ja.
Okay, an dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, dass ich euch für den Podcast vielen Dank sage und ich freue mich auf die...
Vielen Dank, Stefan.
Auf die nächste Folge mit euch und ja, wünsche noch einen schönen Abend.
Auf gute Kurse.
Ja, Dankeschön, ebenso und bis dahin.
Alles klar, hat Spaß gemacht. Ciao, tschüss.
Ciao.
Das war's auch schon wieder, der Börse-N-Podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage. Es würde mich freuen, wenn dir der Börse-N-Podcast gefällt und du uns bei den gängigen Streaming-Plattformen abonnierst, einen Kommentar dalässt oder einfach deinen Leuten von unserem Format erzählst. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Markus.